Liebe Zuhörer unseres Radios, wir fahren wieder fort mit unseren Gedanken zum Exerzitienbüchlein des heiligen Ignatius von Loyola, der im 16. Jahrhundert lebte und der General des Jesuitenordens war. Er hat uns viele wertvolle Anregungen in seinem Exerzitienbüchlein hinterlassen. Es ist sozusagen ein Klassiker. Er schreibt in der 17. Regel in dem Abschnitt die kirchliche Gesinnung: Desgleichen sollen wir nicht so breit und mit solchem Nachdruck von der Gnade reden, dass daraus das Gift entsteht, die Freiheit aufzuheben. Man kann von Glaube und Gnade mit dem Beistand der göttlichen Hilfe so viel reden, als zum je größeren Lobpreis seiner göttlichen Majestät möglich ist. Aber nicht derart und solcher Weise, zumal nicht in unseren so gefährlichen Zeiten, dass die Werke und die freie Wahl irgendeine Einbuße erleiden oder für nichts erachtet werden. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dem heiligen Ignatius ist also die Feststellung wichtig, dass der Mensch durchaus zum Heil beitragen darf und kann. Es soll nicht so von der zuvorkommenden Gnade gesprochen werden, dass der menschliche Beitrag gegen null reduziert wird. Das ist natürlich sicher gegen die reformatorische Sicht gestellt, wo die Rede von sola gratia ist, also nur die Gnade allein und keine Werke und keine oder wenig bis gar keine Mitwirkung des Menschen. Martin Luther hat sich ja diesbezüglich sehr deutlich geäußert. Und diese Stellungnahmen des Ignatius von Loyola haben dann auch sicher mit zum Gnadenstreit beigetragen. Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, aber das war damals wirklich ein viel diskutiertes Problem. Die Dominikaner haben argumentiert, dass schon jede Anregung zum Guten von Gott kommt. Also sozusagen die Anregung, die Durchführung und die Vollendung alles von der Gnade getragen sein muss, und haben vielmehr dies betont. Ignatius hat den Schwerpunkt vielmehr auf den freien Willen gelegt, und so kam es zu einer Disputation der führenden jesuitischen und dominikanischen Theologen vor dem Papst. Und der Papst sah sich in einer großen Zwangslage, denn beide Orden waren äußerst verdient für die katholische Kirche. Er sollte keinen von ihnen jetzt verprellen. Was tun? Und er hat dann Folgendes gesagt: Wer jetzt die Dominikaner schlecht macht oder von ihnen sagt, dass das nicht mehr katholisch sei, der ist ausgeschlossen. Wer das bei den Jesuiten macht, der wird ebenfalls mit dem Ausschluss, mit dem Anathem bedroht und belegt. Und im Übrigen, wie das dann im Einzelnen jetzt genau wirklich ausschaut, wie das Zusammenspiel von göttlicher Vorherbestimmung, göttlicher Gnadenwirkung und menschlicher Freiheit ist, das werden wir später erklären. Meines Wissens hat es die Kirche bis heute nicht erklärt. Aber er hat damit sozusagen diesen Streit beendet, weder den einen noch den anderen Recht gegeben und gesagt, die Sache wird einer späteren Klärung zugeführt, die bislang aber nicht stattgefunden hat. Die 18. Regel lautet: Obwohl man den großen Dienst für Gott unseren Herrn aus reiner Liebe über alles zu schätzen hat, sollen wir doch auch die Furcht vor seiner göttlichen Majestät sehr loben, weil nicht nur die kindliche Furcht eine fromme und heilige Sache ist, weil auch die knechtliche Furcht, wo der Mensch etwas Besseres und Nützlicheres nicht erreicht, ihm viel hilft, aus der Todessünde herauszukommen, und ist er einmal von ihr befreit, so gelangt er leicht zur kindlichen Furcht, die Gott unserem Herrn ganz angenehm und gefällig ist, weil sie eins ist mit der göttlichen Liebe. Mit solchen Äußerungen tun wir natürlich uns heute schwer, wo wir uns ein Autonomiebewusstsein zurechtgelegt haben, nachdem der Mensch vieles in seinem Leben selber in die Hand nehmen kann und soll, was ja bis dahin geht, dass man dem Leben selber ein Ende setzen kann, wenn man meint, der Zeitpunkt sei hierfür gekommen. So das denken viele. Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes, so heißt es immer wieder in den Weisheitsschriften des Alten Testamentes, die Furcht Gottes. Natürlich werden wir hier gleich rebellieren, da wird es Ihnen nicht anders gehen wie mir. Wir sind doch Söhne, wir sind in die Freiheit der Kinder Gottes hineingestellt. Wir sind keine Sklaven. Warum sollen wir uns vor Gott fürchten? Heißt es nicht auch bei Johannes, die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht? Sind wir denn jetzt wirklich so Knechte vor Gott, die gar nichts zu melden haben? Nun, man muss genau hinschauen, was Ignatius hier gesagt hat. Er sagt, natürlich ist die kindliche Furcht, vielleicht sagen wir besser Ehrfurcht, das Wissen um den Unterschied zwischen Gott und mir, das Ziel, also dass man in der vollkommenen Liebe keine Furcht hat, sondern dass man ganz in der Liebe zu Gott hingegeben ist. Aber er sagt, die knechtliche Furcht, also die Angst vor Strafe damit, die ist damit nicht endgültig abgeschafft. Und wenn Sie die Bücher vieler Großer der Kirche einmal durchgehen, wo die Lebensbiografie enthalten ist, dann können Sie durchaus sehen, dass die Furcht vor Bestrafung, die Furcht, etwa einmal in die Hölle zu kommen und endgültig das Verheiß verlustig zu gehen, bei vielen durchaus auch eine Motivation war, das Leben zu ändern. Ich habe kürzlich einen Vortrag von Alan Ames gehört, der darlegte, dass er ein Opferstockmarter war, dass er bei einem gewalttätigen Motorradgang dabei war. Er ist in Irland groß geworden, von der irischen Mutter erzogen worden. Und er ist dann doch immer noch einmal im Jahr zum Beichten gegangen, wollte sich doch ein bisschen noch so rückversichern, dass er dann, ja, wenn er einmal Rechenschaft über sein Leben ablegen muss, doch noch sagen kann, ja, ich habe es aber doch wenigstens gebeichtet. Also wir sollen jetzt nicht gleich sozusagen die Vollkommenheit an den Anfang setzen. Es heißt ja bei Johannes, die vollkommene Liebe kennt keine Furcht. Wessen Liebe ist vollkommen? Das ist schon vielleicht ein Denkfehler, den wir immer machen, dass wir gleich diese Vollkommenheit voraussetzen. Die knechtliche Furcht, wo der Mensch etwas Besseres und Nützlicheres nicht erreicht, hilft ihm viel aus der Todsünde herauszukommen. Wenn man also dem Menschen klar macht, du bist für dein Leben verantwortlich und du wirst einmal hierfür Rechenschaft ablegen müssen. Und wenn du in ganz wesentlichen Dingen dich versündigst, die einen anderen Menschen umbringst, vom Glauben abfällst, dann wirst du das Ziel deines Lebens nicht erreichen. Das sind jetzt nur einige Beispiele, könnt ihr auch viele andere nennen. Also diese, durchaus auch diese, ja, wie soll ich sagen, berechtigte Furcht, die knechtliche Furcht, wie Ignatius nennt. Aber natürlich kann man nicht dabei stehen bleiben, denn auf Furcht kann man ja auf die Dauer keine Beziehung aufbauen, oder man müsste es vielmehr eigentlich Ehrfurcht nennen. Und die vollkommene Liebe dann, die kennt keine Furcht mehr. Es hat in den 60er Jahren und den 70er die Tendenz gegeben, dass man den Menschen auf eine Ebene fast mit Gott gestellt hat. Man hat von der Partnerschaft gesprochen. Natürlich sind wir durch die Gnade teilhaft der göttlichen Gnade geworden, aber wir sind nicht auf der Ebene des Schöpfers. Ich habe das immer als sehr missverständlich empfunden. Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Das ist schon sehr wichtig. Das Wissen um den Unterschied zwischen mir als Geschöpf und dem Schöpfer. Das muss richtig verstanden werden. Aber das ist auf der anderen Seite auch wichtig für unsere Spiritualität, sodass wir dann wirklich auch zu einer gereiften Beziehung zu Gott fortschreiten können. Auf jeden Fall legt der heilige Ignatius von Loyola viel Wert auf diese Feststellung. Und wir sollten es vielleicht einfach auch in unserem Herzen einmal bedenken. So darf ich Ihnen wieder den Segen spenden. Segne Sie der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.